blicken wir vielleicht erstmal eben da nach Mecklenburg-Vorpommern. Was ist das für eine Neuerung oder was sind das für Neuerungen, die das neue Polizeigesetz dort beinhalten?
In Mecklenburg-Vorpommern, das Gesetz, das dort jetzt Mitte März verabschiedet wurde, beinhaltet viele Sachen, die wir auch in anderen Bundesländern in den letzten 2 Jahren gesehen hat. Es geht aber auch in einigen Punkten darüber hinaus. Und diese Maßnahmen, die da neu eingeführt sind, sind teilweise ziemlich abstrakt, weil es halt häufig um Datensammlungen geht. Und das sind Sachen, die für Betroffene häufig ja gar nicht selber ersichtlich sind. Also für viele Menschen ist gar nicht präsent, was für Daten über sie gesammelt werden, weil solche Maßnahmen häufig verdeckt stattfinden. Das sind unter anderem solche Sachen wie, die Polizei darf zu Internetprovidern gehen oder zu anderen Dienstanbietern, also sowas wie Datingseiten, jeder Webshop, also alles, was Drittanbieter sind, die Daten sammeln über Menschen und darf um Herausgabe dieser Daten bitten unter bestimmten Bedingungen. Das wurde beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern neu eingefügt. Das gibt es mittlerweile so auch in vielen anderen Bundesländern. Eine weitere Sache, die Mecklenburg-Vorpommern neu eingefügt hat, die es so nur sehr selten gibt und die deswegen auch besonders viel Kritik hervorgerufen hat, ist die sogenannte Online-Durchsuchung. Das ist eine Maßnahme, bei der die Polizei in ein Gerät eindringt. Also das kann ein Laptop, ein Handy, ein Tablet, jedes informationstechnische Gerät sein, durch den Einsatz von Schadsoftware. Also sie spielt eine Trojaner-Software auf dieses Gerät auf und liest dann alle Daten aus, die auf diesem Gerät sind. Das heißt, es ist nicht nur so wie bei einer klassischen Telefonabhörung vielleicht, die laufenden Gespräche, die dann ab dem Zeitpunkt, wo die Überwachung stattfindet, abgehört werden, sondern es können auch alle Daten ausgelesen werden, die schon sich auf diesem Gerät befinden. Das betrifft auch Bilddateien, das betrifft alle Kontaktlisten, das betrifft alle Daten zum Beispiel über WLANs, in die sich dieses Gerät jemals eingeloggt hat. Und diese Online-Durchsuchung gibt es nur in 4 anderen Bundesländern bisher in Deutschland. Und es ist extrem umstritten, ob das eigentlich vereinbar ist, weil das so tief in diesen höchstpersönlichen Lebensbereich von Menschen eindringt.
Du hattest ja jetzt schon eben so eine Parallele auch zu anderen Polizeigesetzen anderer Bundesländer angeschnitten. Wie lässt sich denn jetzt das Polizeigesetz, wie es da in Mecklenburg-Vorpommern Mitte März verabschiedet wurde, wie ordnest du das in ja die Polizeigesetze in den ja in der bundesweiten Entwicklung vielleicht auch ein?
Das ist eine Frage, die ich ganz oft bekomme und ich glaube ganz oft, es ist so ein Wunsch da, wie so, mach doch mal so ein Ranking, so das ist Nummer 1 und danach folgen die weiteren Bundesländer. Das ist ganz oft schwierig, weil das so vielschichtig ist, also weil zum einen ist die Frage, welche Maßnahmen darf die Polizei, also zum Beispiel welche Ressourcen hat sie auch überhaupt, was für Gerätschaft, was für beispielsweise Schadsoftware hat sie in ihrem Arsenal der Möglichkeiten. Die andere Frage ist dann ja aber auch, unter welchen Bedingungen darf sie das einsetzen? Und da geht Mecklenburg-Vorpommern weniger weit als andere Bundesländer. Teilweise wurden nämlich also beispielsweise Niedersachsen und NRW wurde durchgesetzt, dass Menschen schon allein auf so einer abstrakten Verdächtigkeit mit weitreichenden Überwachungsmaßnahmen belegt werden dürfen. Das hat man in Mecklenburg-Vorpommern, diese Formulierung hat man in Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen. Also da sind sie sozusagen weniger weit gegangen. Gleichzeitig sind sie bei der Art, wie diese Überwachung dann stattfinden darf, mit der Online-Durchsuchung sehr viel weiter gegangen als die allermeisten anderen Bundesländer. Genau, und deswegen ist so ein eindeutiger Ranking schwierig. Gleichzeitig fällt Mecklenburg-Vorpommern ganz eindeutig in diesen allgemeinen, ich würde aus meiner Position sagen, sie hätten das nicht gemacht, wenn das die anderen Bundesländer nicht vorgemacht hätten. Also ich habe noch, als ich den ersten Artikel geschrieben habe über dieses Polizeigesetz, ich glaube, das war schon Juni 2019, also auch schon ein Dreivierteljahr her, da gab es den ersten Gesetzentwurf und da hatte ich noch Zitate rausgesucht, wie der Innenminister nochmal ein Jahr zuvor noch gesagt hatte, an dem Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern würden keine weitreichenden Änderungen vorgenommen werden. Sie sehen keinen Anlass dazu. Und das hat sich dann innerhalb von einem Monat geändert. Und auf einmal gab es doch diesen neuen Gesetzentwurf. Also ich würde sagen, der Einfluss dieses allgemeinen Trends, dass in vielen Bundesländern gerade diese neuen Befugnisse eingeführt werden und dann immer diese Sorge entsteht, dass man selber vielleicht hinterherhängt oder dass andere Bundesländer, da die Polizeien mehr Befugnisse haben und deswegen dann auch innerhalb dieser Polizeigewerkschaften solche Begehrlichkeiten geweckt werden, der ist auch dort total sichtbar.
Ja, also ich denke auch, es ist ja gerade auch interessant, eben so einen Vergleich vielleicht auch heranzuziehen, um ja auch eine Entwicklung vielleicht nachvollziehen zu können. Wie geschieht das denn eigentlich? Da würde ich gleich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer gehend mit dir darauf eingehen. Daneben interessiert mich aber jetzt vielleicht noch gerade zu dem Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ja jetzt einiges an Kritikpunkten. Gibt es aber vielleicht auch Neuerungen in dem Polizeigesetz, die vielleicht auch eine Verbesserung darstellen, so wenn wir zum Beispiel auf Bürgerinnenrechte schauen?
Ich würde sagen, es gab eine Chance darauf, die nicht ergriffen wurde und mir da tatsächlich auch von außen nicht ganz klar ist, warum eine Koalition aus SPD und CDU das so gehandhabt hat und nicht anders. Und zwar wurde eine neue Stelle geschaffen eines Polizeibeauftragten oder einer Polizeibeauftragten. Und das ist eine total klassische Forderung von Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen. Also auch sowas wie Amnesty International fordert schon immer, dass es sowas eigentlich in jedem Bundesland geben müsste. Also dass es eine unabhängige Stelle geben muss, die außerhalb der Polizei steht, die Ansprechperson ist für, wenn ich Polizeigewalt erlebt habe oder irgendwelche andere Ungerechtigkeit. Genau, und so eine Stelle wurde geschaffen und aber ausdrücklich mit der Maßgabe, dass diese Person nur Ansprechperson für PolizeibeamtInnen ist und eben gerade nicht für die Öffentlichkeit zuständig sein soll. Genau, und ich würde sagen, das ist eine vertane Chance, wo mir nicht ganz klar ist, was die Argumentation dahinter ist, warum man, wenn man schon diese Stelle geschaffen hat, die dann nicht auch so geschaffen hat, wie es halt schon so lange gefordert wird und wie es, glaube ich, sogar auch aus einer, oder also meiner Meinung nach eigentlich auch aus einer SPD- oder CDU-Logik nachvollziehbar wäre.
Vor 3-4 Jahren, da reagierten eben die verschiedenen Bundesländer auf einen Beschluss der Bundesregierung nach und nach mit der Überarbeitung ihrer Polizeigesetze. Wie sah und beziehungsweise wie sieht auch eben diese Entwicklung gerade, also so vergangen, in der Vergangenheit, aber jetzt aktuell eben auch aus, um das vielleicht auch, was in Mecklenburg-Vorpommern da gerade nochmal beschlossen wurde, auch einzuordnen in den größeren Kontext, der jetzt zwar hier in unserem Gespräch ja auch schon mitschwang, aber vielleicht kannst du dann auch nochmal ja auch auf den Zusammenhang zwischen Bund und Ländern eingehen.
Genau, also in Deutschland gibt es in jedem einzelnen Bundesland Gesetze, die regeln, was die Polizei darf. Und dabei geht es immer um Maßnahmen, die die Polizei im Vorfeld ergreift. Also nicht Maßnahmen, die geschehen, wenn eine Straftat begangen wurde, sondern immer, was die Polizei alles machen darf und auch gegen einzelne Personen gerichtet machen darf, um zukünftige Straftaten zu verhindern. Also klassisches Beispiel wäre, die Polizei trifft eine stark alkoholisierte oder unter Drogen stehende Person ein und dann darf sie verschiedene Maßnahmen einleiten, um diese Person davon zu hindern, sich selbst zu schädigen, andere zu schädigen, ein Fahrzeug zu bedienen, sowas. Und es gibt seit, also aus kriminologischer Sicht schon noch viel länger, aber so konkret in der Gesetzgebung, vor allen Dingen seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA, auch in konkreten Gesetzen, diesen Trend, dass nicht mehr nur Maßnahmen ergriffen werden, um so ziemlich absehbare oder konkrete Straftaten zu verhindern, sondern diesen Trend hin zu Maßnahmen werden gegen Personen gerichtet, die als allgemein gefährlich eingestuft werden. Und das ist was Neues, weil es davor diese Maßnahmen halt immer an dieser konkreten Anhaltspunkte oder konkrete Verdachtsmomente geknüpft waren und da jetzt teilweise neue juristische Formulierungen gefunden wurden, um das stärker auch an diese Person zu binden. Also dass es ausreicht, dass ich gegen eine Person diesen Verdachtsmoment habe, um dann gegen diese Person vorzugehen. Und um so das Bild noch ein bisschen größer zu machen und nicht nur über Polizeigesetze zu reden, die allerersten Gesetze in Deutschland, in denen diese Maßnahmen gegen Personen, die als allgemein verdächtig gelten, umgesetzt wurden, waren die Aufenthaltsgesetze. Also Gesetze, die regeln, wie Menschen, die keinen europäischen Pass haben, sich in Deutschland aufhalten können. Und da wurde als allererstes umgesetzt, dass Personen, die als allgemein verdächtig gelten, ausgewiesen und dann abgeschoben werden können oder ihnen einfach die Einreise von vornherein in die EU verweigert werden kann. Und das ist aus so bürgerrechtlicher Sicht ein total krasser Paradigmenwechsel, also ein total neuer Weg, wie die Polizei gegen Menschen vorgeht, nicht mehr an einen konkreten Vorwurf geknüpft. Also wir gehen davon aus, dass du diese und jene Straftat planst oder begehst, sondern sehr abstrakt, wir halten dich für allgemein gefährlich. Und das wurde dann jetzt in den letzten Jahren nach und nach, wurde teilweise exakt dieselbe Formulierung, die da auch in den Aufenthaltsgesetzen getroffen wurde, auch ein Länderpolizeigesetz übernommen. Und den konkreten Anlass, den du eben ja auch selber schon angesprochen hattest, war unter anderem dafür nochmal ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das zum Bundeskriminalamtsgesetz geurteilt hatte 2016 und darin zwar gesagt hatte, viele der Maßnahmen, die da getroffen wurden, sind so verfassungswidrig, sie gehen zu weit, sie betreffen diesen höchstpersönlichen Kernbereich der Intimsphäre, die jeder Person zusteht, aber halt auch einen Teil der Maßnahmen legitimiert hat und gesagt hat, ja, das ist gerade, und da halt auch argumentiert mit der Gefahr des internationalen Terrorismus, das ist angesichts dieser überragenden Gefahr gerade noch zulässig. Und diese Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass das gerade noch zulässig ist, haben dann viele Bundesländer zum Anlass genommen, das so auch in ihre Gesetzgebung aufzunehmen.
Ich würde gerne abschließend auch vielleicht jetzt nochmal eben da zur Einordnung auch einen Blick auf die aktuelle Situation werfen mit dir. Und da ist ja natürlich festzustellen, jetzt in der Situation mit Covid-19, da verschärfen sich eben ganz viele Dinge oder manifestieren sich nochmal, die eigentlich schon bereits bestanden. Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 werden ja vielerorts auch mit Hilfe des Ordnungsamtes und auch durch Polizeibeamtinnen durchgesetzt. Kontrollen werden da durchgeführt, Strafen vergeben mittlerweile auch. Und ja, die aktuelle Situation geht damit einher, dass Polizei immer präsenter im öffentlichen Raum auftritt. Auch gerade, wenn man sich dann das Verhältnis zu anderen Menschen, die sich da gerade auf der Straße aufhalten, dann betrachtet. Ja, die Ausweitung der Befugnisse für Polizeibeamtinnen hat sich ja eben schon, wie du es auch beschrieben hast, vor Corona abgezeichnet und festgeschrieben. Auch in den neuen Polizeigesetzen der Bundesländer. Sind diese Polizeigesetze deiner Meinung nach auch ja ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung? Und wenn ja, wie sieht die deiner Meinung nach aus?
Genau, also das, was ich vor allen Dingen daran so bedenklich finde und warum ich so wichtig finde, mit dem Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, ist, was du gerade beschreibst, aktuell diese Polizeipräsenz auf den Straßen, in den Parks, überall im öffentlichen Leben, die empfinden manche Menschen als bedrohlich und da gibt es teilweise Grenzüberschreitungen, aber das ist immer noch offene Polizeipräsenz. Also Menschen wissen, wenn sie davon betroffen sind und können das möglicherweise auch irgendwie festhalten, dokumentieren, möglicherweise gibt es ZeugInnen drumherum. Also es schafft irgendwie auch eine Möglichkeit für Menschen, sich dagegen zu wehren oder das zumindest zu thematisieren. Genau, und dann ganz vielen dieser Maßnahmen, die in den letzten Jahren eingeführt wurden, das sind halt immer diese verdeckten Maßnahmen, die ich vor allen Dingen für so problematisch halte, weil ganz oft Personen gar nicht davon erfahren, über sehr, sehr lange Zeit nicht davon erfahren, möglicherweise, oder in manchen Fällen auch im Nachhinein, im Nachgang nicht davon erfahren. Und diese gesellschaftliche Entwicklung, die dahinter steckt, ist das, was ich eben beschrieben habe, meiner Meinung nach genau diese Idee, dass es innerhalb einer Gruppe immer einzelne Personen gibt, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Straftaten zu begehen. Und das ist schon an sich ein total anderer Blick auf Gesellschaft, wenn ich sage, Polizei ist erstmal total zurückhaltend und wartet ab, bis es irgendwelche Verdachtsmomente gibt, oder die Polizei ist total proaktiv und nimmt einfach an, dass Straftaten passieren werden und schaut sich nur noch um, wer die Person ist, die diese Straftaten begehen wird. Ich würde schon sagen, dass da ein veränderter Blick auch dahinter steht, wie auf die Gesellschaft geschaut wird.